Ja, Grüße, das Bild, wie Sie wissen, ist noch immer aktuell. Ich werde diese Stunde mit demselben Thema noch beschäftigt sein, nächste auch. Irgendwann einmal werde ich einen harten Schwenk in die Welt der Datenbanken themselves nehmen. Aber das, was jetzt schon an Diskussion entstanden ist, dieses spezielle politische Problem, lohnt sich auch in einer Lehrveranstaltung über Datenbanken zu behandeln, wenn Sie sich ansehen, wie das in der Informatik normalerweise passiert oder in Sozialwissenschaften, dann haben Sie sehr oft, also in der Informatik, mehr alibimäßig den Hinweis darauf, dass man natürlich Datenbanken immer in einem Kontext sehen muss. In den Sozialwissenschaften steht das mehr im Vordergrund, aber dieses bestimmte technische Interesse, dass Leute, die sich mit Formalismen und mit Logik, mit Mathematik, mit Informatik beschäftigen, ganz quasi urtümlich an die Sache heranbringen, drängt die Beobachtung an den Rand. Das ist nämlich die Beobachtung über die Einbettung. In der Philosophie ist das normalerweise eher anders. Da geht das Technische kommt zu kurz und geht es um die Einbettung. Und ich habe mich quasi an der Stelle verleiten lassen, jetzt sehr viel über Einbettung zu sprechen. Aber ich denke, dass das in der gegebenen Situation sehr sinnvoll ist und auch eine gute Umgebung schafft dafür, dass wir uns dann ansehen, wie Datenbanken auch wirklich aufgebaut sind und wie das Problem von Big Data dazu noch zu sehen ist. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass wir das Wiki haben, dass das gedacht ist, nicht nur als Präsentationsunterlagenbeisteller, sondern auch als eine Möglichkeit, in Diskussionen einzusteigen. Das hat sich auf eine sehr positive Art und Weise nach der vergangenen Vorlesung auch gleich ergeben. Ich mache Sie nochmal darauf aufmerksam, erinnere Sie dran, Sie können sich hier anmelden, wenn Sie beitragen wollen, nicht mit Ihrem Echtnamen, damit Sie an der Stelle nicht verfolgt werden für frühe Verfehlungen in politischer Hinsicht oder sowas ähnliches. Und dann haben Sie einen einfachen Weg, sich in die Diskussion für jede Seite einzuschalten, indem Sie hier den Diskussionsreiter nehmen. Es hat sich ein Kollege, der meinen Ratschlag zur Anonymisierung gleich wahrgenommen hat, als KHM gemeldet und hat auch den Text von Aust, der in der Eurodac-Seite vorhanden ist, auch gelesen und hat sich eine Meinung gebildet, dass nun abgesehen einmal von der gegenwärtigen Situation und abgesehen davon, dass das damals schon sozusagen deutliche Defizite gehabt hat, wie aus feststellt, man doch gleichzeitig auch sagen muss, dass die Idee einer Identitätsfeststellung angesichts von Personen, die alle ihre Identitätspapiere entweder verloren oder aber entsorgt haben, keine absurde Idee ist, noch dazu, angesichts dessen, dass es sich in diesem Eurodac-Zusammenhang ja auch gar nicht europaweit feststellen lässt, wer diese Person ist, sondern feststellen kann, dass nur die Nation, die den jeweiligen oder die jeweilige zu einer Fingerabdrucksprüfung veranlasst hat. Die hat sozusagen die Identität festzustellen, kann sie feststellen, und das ist ja jetzt, wenn man es mal von der technisch-datenbankmäßigen Sicht nimmt, das ist ja einfach eine Nachbildung von dem, was bisher auch gewesen ist, nämlich nationale Souveränität über das jeweilige Territorium, verbunden allerdings mit einem Überprüfungsverfahren bei benachbarten Ländern, vergleichbar vielleicht einem Anruf bei der Polizeidirektion oder sonst jemanden eines Nachbarstaates. Es hat mich dieser Beitrag dazu angeregt, zwei Bemerkungen zu machen. Die eine, was ich jetzt sagen werde, das sollte ich jetzt vielleicht auch sagen, ich werde eine Reihe von Bemerkungen über diese Diskussion Ihnen vorlegen. Das liegt in meinem Interesse für diese Vorlesung. Also ich bin nicht auf dem Weg, Ihnen Punkt für Punkt in absehbarer Weise meine Thesen vorzustellen. Das führt jetzt dazu, dass das, was ich hier sagen werde, in einem gewissen Sinn schon vorweggreift an das übernächste Kapitel, das ich eigentlich geplant habe. Das macht die Logik dieser Diskussion aus, weil die natürlich ein bisschen einen anderen Duktus, ein anderes Tempo hat als das, was ich mir vorgestellt habe. Erste Bemerkung, die ein wenig hintergründig, Sie können vielleicht sogar auch sagen, hinterfotzig ist, die ich mir da doch leiste, um dann die Sache ranzukommen, ist das Thema des Freisetzens der Personen, also die Nichtregulierung von solchen sozusagen Wanderungsbewegungen und die Freiheit, also der Akzent auf der Freiheit des Individuums und die Infragestellung der Souveränität der jeweiligen Nationen, die hier als problematisch empfunden wird, die man sozusagen als problematisch sieht von einer Seite, ja, die man problematisch sehen kann, dass Nationen ihre Bestimmung über ihr Territorium und über die Personen, die in dieses Territorium kommen, verlieren soll gegenüber übergeordneten Instanzen. Diese Themenstellung erinnert an eine gleichzeitig auch diskutierte Themenstellung seit ein, zwei Jahren, nämlich an das transatlantische Freihandelsabkommen. Im transatlantischen Freihandelsabkommen geht es genau darum, dass man die Staatssouveränität einschränkt zugunsten des freien Warenverkehrs. In dem Fall sind das zwar Waren, im ersten Fall sind es Menschen, aber die Idee der Deregulierung aufgrund derer es eine lebendigere und sozusagen globaler ausgebaute, den entsprechenden Wirtschaftserfordernissen angepasstere Verfahrensweise gibt und die genau darin liegt, dass man nicht nach einzelnen staatlichen Regeln mehr kontrollieren kann. Das dreht sich sozusagen um, das stellt sich auf den Kopf im Zusammenhang mit der Migrationsbewegung und den Zäunen, die an dieser Stelle gefordert werden. Da ist mal ein erster gewisser Spannungsbogen zu finden. Ich werde auf das noch näher kommen, und ich habe mir aufgrund dieses Hinweises von KHM mir auch eines wieder ins Gedächtnis kommen lassen, was ich vor einiger Zeit im Kleinen in einem Blog geschrieben habe. Und zwar geht es da um die Maria-Hilfer-Straße. Das ist jetzt ein bisschen ein Themenwechsel, aber der Themenwechsel ist, wenn Sie sich zum Beispiel jetzt hier die Skizze anschauen, der Themenwechsel ist zumindest so weit gerechtfertigt, als er bestimmte sagen wir, Basisstrukturen, über die wir hier reden, und Bedürfnisse und Wortmeldungen, die an dieser Stelle kommen, doch im Kleinen ganz gut behandeln kann. Das ist eine Methode, die in der Philosophie nicht immer verbreitet ist, nicht immer gemacht wird, aber für mich hat es eine große Attraktivität, nämlich in Modell, also in kleineren Zusammenhängen, in denen nicht alles gleichzeitig auf einmal als Problem aufkommt, ein bisschen abgesetzt von direkten Konfrontationen diskutiert werden kann. Warum das für mich interessant ist, dieser Beitrag zur Fußgängerzone in der Marie-Hilfer-Straße, der in diesem Blog ist ausgelöst worden durch einen Beitrag von Isolde Karim. Manche kennen sie vielleicht, Kolumnistin Philosophie, war lange Zeit Lektorin, Kolumnistin im Standard, in anderen Printmedien. Und die hat unter dem Titel Deregulierung schafft Ordnung einen Beitrag geschrieben, der kurz gesagt darauf hinausläuft, dass wenn man die widerstreitenden Faktoren, die in einer solchen Straßensituation aufeinandertreten, nicht reguliert im Sinn von Straße, Gehsteig, Verkehrszeichen, was immer an dieser Stelle von der Verkehrsplanung eingesetzt wird, damit man die zu schnell fahrenden Fahrräder und die sowieso zu schnell fahrenden Auto und die zu langsam gehenden Fußgänger und dazu noch die Skateboardfahrer und so weiter, dass man die irgendwie in Kontrolle hält. Also ein Regulierungssystem, das man nur mit ständigen Aufsichtsinstanzen und Bestrafung aufrechterhalten kann. Wenn man das dereguliert, dann zeigt sich, und das ist ja eine Erfahrung, die man tatsächlich machen kann, international gemacht hat und in der Fußgängerzone, in der Marie-Hilfer-Straße auch de facto real ist, dann zeigt sich, dass sich ohne diese Regulierung eine durchaus lebensfähige Ordnung herstellt, die nun nicht mehr an dieser Stelle gebunden ist an die entsprechende ständige Überwachung der Grenzen, um es mal so zu sagen. Und das ist ein Zitat aus dem Beitrag der Isolde Karim. Das ist die unsichtbare Hand der Begegnungszone, die die Egoismen der Einzelnen zu einem großen funktionierenden Ganzen verbindet, ganz ohne Moral. Die Selbsterhaltung widerlegt Hobbes. Hobbes, der berühmterweise gesagt hat, die Menschen gehen wie wild aufeinander los, wenn man sie nicht einengt und kontrolliert. Jenseits der alles regulierenden Autorität liegt nicht das Chaos, sondern der Shared Space. Mein Gott, ist das schön. Und in einer immer wieder auch erfahrbaren Art und Weise stellt sich das, wie gesagt, auch tatsächlich her. Es ist nur gleichzeitig so, dass da eine Reihe von Gedanken eingeklammert werden, die sich auch aufdrängen und die man unbedingt zum Thema mit dazu sehen muss, sonst gerät man ein bisschen zu zu leicht in einen Überoptimismus. Also wenn man es nochmal bei einem anderen Beispiel sagt, es ist ja wirklich eine gute Idee, beim Kino keine einzelnen Sitze zu nummerieren und jeden dazu zu zwingen, dass er auf diesen Sitz sich setzt. Es ist ja auch Praxis, die immer wieder funktioniert, dass man einfach freie Sitzplatzwahl hat. Nicht? Freie Sitzplatzwahl geht, ohne dass ihn irgendjemand, an den Sitz führt, ohne dass man nachschauen muss und so ähnlich. Das funktioniert ja. Der eine Punkt, der ausgelassen worden ist in dem Zusammenhang, ist, dass man die freie Sitzplatzwahl im Kino nur dann funktionsfähig kriegt, wenn vorne jemand steht, der die Eintrittskarten überprüft. In der Biennale werden Sie es hin und wieder vielleicht auch schon gesehen haben. Sie können die freie Sitzplatzwahl nicht dahin ausbauen, dass Sie sagen, okay, um 20 Uhr öffnen wir die Pforten und dann kann kommen, wer will. Es geht nicht. Es geht schon, aber es geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und vor allem ist es so, dass gehöriger Streit ausbrechen wird, wenn es wirklich ein Hitchcock-Film mit der D.B. Hedren ist, den alle sehen wollen. Das heißt, man muss das beides zusammen sehen. Die Selbstorganisation von Shared Spaces ist abhängig davon, dass eine Grenze rund um diesen Shared Space gezogen ist. Und wenn Sie das jetzt in der Fußgängerzone haben wollen, und da hat es mich schon ein bisschen sozusagen gejuckt, an der Stelle das sehr, sehr deutlich zu sagen, dass man aus philosophischer Sicht nicht so naiv sein kann, auszugeben, die Selbstregulierung ohne Moral in der Fußgängerzone und darauf zu vergessen, dass es eine Einrichtung gibt, die darauf achtet, dass da keine Autos mit 60 Stundenkilometer durchfahren. Und dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das eine ausgesprochene regulative Maßnahme ist, die rund um die Fußgängerzone mit lauter entsprechenden Schildern ausgeflaggt ist. Hier gibt es 20 Stundenkilometer. Wer dort zu schnell fährt und einen Fußgänger, Fußgängerin niederfährt, hat das Gesetz zu spüren. Und die Autos, die normalerweise da durchgefahren sind, die dürfen da nicht mehr durchfahren. Und raten Sie mal, wo diese Autos jetzt fahren. Die fahren rundherum, klarerweise. Ja? Das heißt, die schöne Fußgängerzone gibt es in ihrer zugestandenen Schönheit aufgrund einiger ziemlich einschneidender Maßnahmen rund um die Grenze, die an dieser Stelle gezogen worden ist. Das wollte ich an diesem Beispiel mal diskutieren und Ihnen jetzt ein zweites kleines Beispiel habe ich da noch reingeschrieben. Es ist nämlich, wenn man über diese Sachen spricht, ist mir beim Nachdenken drüber, beim Schreiben davon, ist mir gekommen, es ist schon ein bisschen beängstigend, dass wenn man nach Bezugspunkten, nach Ausdrücken sucht, die das irgendwie fassen, was da im Moment passiert, dass da relativ oft diese Naturereignisse kommen. Ja? Also eine Überschwemmung oder eine Lawine oder ein Ausbruch, ein Vulkanausbruch oder so. Ja? Das sind Naturereignisse, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie den Gang des Alltags in einer Überforderung plötzlich zum Stocken bringen, was ja auch in diesem Fall wirklich der Fall ist. Und ein harmloses Beispiel habe ich gefunden, wo man sozusagen auch als Modell diskutieren kann, das ist der Anfang der Vorlesungen, zum Beispiel dieser Vorlesung, einer ganzen Reihe von Vorlesungen, wenn die Trauben der Personen an den Türen hängen und nicht reinkommen, das ist glücklicherweise harmlos, aber wenn es da darum geht, einen Platz zu ergattern, zum Beispiel für eine beschränkte Studienrichtung, ich meine, das gibt es ja auch immer wieder, dann haben Sie wiederum dasselbe Problem, dass Sie das hat es ja zum Beispiel also im Medizinstudium lange, lange Zeit gegeben, die Reihen, die Kolonnen von Leuten, die am Abend schon sich hingesetzt haben, um einen Sezierplatz zu erreichen, das hat man abgeschafft. Wofür hat man es abgeschafft? Für eine Eignungsprüfung. Die Eignungsprüfung läuft sozusagen weniger brutal und weniger fotogen, wenn Sie so wollen, ab. Da können keine Journalistinnen kommen und können die frustrierten Leute, die eine ganze Nacht lang im Freien durchhalten müssen, fotografieren. Aber die Form, in die das umgewandelt worden ist, ist natürlich eine regulierte Form. Ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Dann gibt es die zweite Meldung, dann gibt es die zweite Meldung, die auch auf dieser Diskussionsseite gekommen ist und heute am Vormittag von einem Kollegen, der sich Euphon nennt. Keine Nebenbemerkung, wenn Sie, das sage ich Ihnen doch. Wenn Sie sowas schreiben, dann ist es für die Diskussion sinnvoll, dass Sie, wenn es am Ende sich selber zu erkennen geben, wie wer immer Sie sind, und das machen Sie, indem Sie diese Signatur hier verwenden. Wenn Sie die machen, dann gibt das in den Text so ein Kürzel rein, und dieses Kürzel wird ersetzt durch die Nennung des Namens der Person, die angemeldet ist in Wiki. Es ist ja sehr schön, das ist übrigens auch noch eine kleine Nebenbemerkung zum Problem des Shared Spaces. Ich habe in idealistischen Zusammenhängen mir mal auch gedacht, also Name ist ja doch wirklich eine bürgerliche Eigenart, Signatur, das gehört mir, eine Geste, das Eigentum zu reklamieren, damit man dann sagen kann, das kannst du mir nicht wegnehmen, deswegen kommen wir ohne Namen aus. Das ist an dieser Stelle auch eine Deregulierung, die nicht besonders zweckvoll ist, weil ich nämlich, wenn ich die Namen nicht dazu schreibe, nicht weiß, wann ein Gedankengang aufhört und wann der andere anfängt und wem ich antworten soll, wenn jemand etwas gesagt hat. Sie haben es an dieser Stelle auch sehr greifbar, dass die Zuordnbarkeit nicht etwas ist, was Ihre Person in ein fremdes Korsett zwingt, sondern die Zuordnbarkeit ist in dem Zusammenhang eine Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt wahrgenommen werden können. Wenn Sie das nicht haben, plätschert das an Ihnen vorbei. Nicht? An KHM, wenn er sich nochmal beschäftigt. Er soll da signieren, ich habe das darum mir hier nachgetragen, sozusagen. Außerdem habe ich hier eine Linie vergessen. Wenn Sie vier Bindestriche machen, dann gibt da eine Linie über die ganze Seite und trennt damit die einzelnen Diskussionsblöcke voneinander ab. Das war der Diskussionsblock, von dem ich jetzt geredet habe. Dann gibt es einen zweiten Diskussionsbeitrag, und der geht noch einigermaßen tiefer in die Problematik, in die Problemstellung mit rein und ist vermutlich ein bisschen inspiriert worden auch von dem Marie-Hilfer-Straßen-Beispiel von mir. Reklamiere ich aber jetzt nicht, nur es verbindet sich das, was da gesagt wird, in jedem Fall mit dem was ich vorher gesagt habe. Euphon, das ist dessen Name, den haben Sie da unten, ne? Habe ich schon hier. Euphon reagiert folgendermaßen auf die Situation. Er sagt, zwei typologisch unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen, Gesellschaftsbilder könnte man mal unterscheiden, zumindest. Und das eine ist dieser Freiraum, in dem die Individuen möglichst unangetastet das tun, was ihnen Spaß macht, was sie für richtig finden, und in dem die Verbindlichkeit einer Gesellschaft nichts anderem besteht, als darin, diese Individuen wirken zu lassen. Oder zweitens, man sieht nur Individuen, die durch ihre Vernetzung so etwas wie die Gesellschaft erst erzeugen. So wie es der Besitz eines Bankkontos leichter macht, einen Job zu finden. Also das Wesentliche sei jetzt nicht das möglichst unbeobachtete Individuum, sondern das Wesentliche sei die Vernetzung zwischen den Individuen. Das wäre der Faktor, der eigentlich erst Gesellschaft ausmacht. Vertritt man die erste Interpretation, dann ist es legitim, so wenig wie möglich mit den abstrakten Steuerungsmechanismen, die aus dem Individuum äußerlich angenommen werden, in Kontakt zu kommen. Dann ist es legitim zu fordern, dass keine Fingerabdrücke genommen, gespeichert werden, da man dann diesem abstrakten Apparat unterstellt wird. Vertritt man die zweite Interpretation, dann stellt es eine grobe Reduktion dar, nur die Fingerabdrücke abzunehmen, ohne Aufmerksamkeit auf die mannigfalten Arten der Vernetzung zu richten, denn dann sieht es so aus, als wenn diejenigen, die bloß auf ihre Fingerabdrücke reduziert werden, aus einer Gesellschaft ausgegrenzt werden, deren Vernetzungsgrad höher ist als jemals zuvor. Das ist nun wirklich eine sehr bedenkenswerte und sozusagen kraftvolle Intervention, die etwas auf den Kopf stellt, was sowohl ich als auch der Kollege KMH eigentlich zunächst einmal selbstverständlich angenommen haben, nämlich, dass es eigentlich ein Positivum von Eurodac ist, dass dort nur, abgesehen von den Transaktionsdaten, nur die Fingerabdrücke vorkommen, weil es, wie gesagt, an dieser Stelle genau die Sensibilität gegeben hat, die Person nicht selber allzu sehr unter Aufsicht zu stellen. Und nun wird die Sache umgedreht und wird gesagt, wenn ich einen anderen Gesellschaftsbegriff habe als den, nämlich den Gesellschaftsbegriff einer Vernetzung, dann ist die Eurodac-Strategie genau eine Ausschlussstrategie. Die erzeugt dann nämlich Fremdartigkeit. Das ist Fremdartigkeit insofern, als man nicht weiß, wer dahinter ist, als man alle Personen, die auf diese Art und Weise erfasst werden, ohne Rücksicht auf das, was ihre Differenzierungen sind, in unter eine Kategorie stellt, nämlich nur unter diese Kategorie des ist dort und dort aufgetreten, das Ja-Nein eigentlich, und auf diese Art und Weise eine Pauschalisierung vornimmt, die es geradezu unmöglich erscheinen lässt, dass diese so behandelten Personen in der Gesellschaft etwas eine Rolle spielen eine Rolle spielen können in all den Vernetzungen und Verästelungen, die es braucht, um eine Gesellschaft zu bilden. Eine Gesellschaft ist ja nicht ein dadurch gekennzeichnet, dass jemand sagt, ich bin da. Das bringt es nicht, sondern die weiteren Überlegungen, der nächste Absatz vom Euphon ist an dieser Stelle extrem lesenswert. Ich bitte Sie, sich das genau anzuschauen, und er hat mir selber auch nochmal vor Augen geführt, was ich in der ersten Stunde im Zusammenhang mit der Einbettung von Grundstückserfassungen gesagt habe, dass eine Identität in einem Sozialstaat eine unglaublich vielschichtige Position ist. Eine sehr, sehr vielschichtige, auf verschiedensten Ebenen operierende Gegebenheit ist. Das ist nicht einfach so, dass man sich da quasi auf ein Körpermerkmal berufen kann. Er zählt das alles auf. Es braucht das Passamt, es braucht die Polizei, es braucht das Standesamt, es braucht die Schule. All das muss funktionieren, damit eine gesellschaftlich integrierte Position erreicht wird. Und ja?
Ich muss nochmal raufgehen.
Wohin?
Stopp. Lustigerweise ist dieses deren Vernetzungsgrad, also wie ich es gelesen habe, genauso gut beziehbar auf diejenigen, okay, die gerade eintreten. Also deren Vernetzungsgrad höher ist als jemand zuvor. Am Ende des Absatzes.
Hier? Ah ja, höher. Dann stellt es eine grobe Reduktion dar, nur die Fingerabdrücke ohne Aufmerksamkeit auf die mannigfaltigen Eltern, denn dann sieht es so aus, als wenn diejenigen aus einer Gesellschaft ausgegrenzt. Nein.
Nein. Ich wollte nur sagen, ich finde das eben so, das stellt die Dinge ja auf den Kopf, weil er genau dieses System der Fingerabdrücke als zu wenig ansieht in diesem Fall,
ja,
dieser zweiten Interpretation. Aber so wie ich es eben gelesen habe, genau so interpretieren, dass dadurch, dass sie jetzt diesen Fingerabdruck haben, sie schon einen höheren Vernetzungsgrad haben, als man in ihren letzten Monaten zum Beispiel, also während der Reise, oder vielleicht auch in ihrem Heimatland, wo sie noch nicht diese ganzen, vernetzungstechnisch unterentwickelten Land vielleicht, oder überentwickelten Land, oder man weiß ja nicht genau, genauso gut dann als Einführung betrachten kann, nämlich dass der Fingerabdruck nur der erste Schritt ist, um dann ein Bankkonto
etc.
zu kriegen, die ganze unsere Gesellschaft aufzunehmen. Ja. Also wenn man jetzt das als quantitative Übertreibung oder Untertreibung sieht, dann muss man, glaube ich, vorsichtig sein.
Wahrscheinlich ist aber eher, dass dadurch der Zugang in die Situation erschwert wird.
Ja, zwei, drei.
Ja, ich finde, das sind gute Gedanken, und ich glaube, das ist auch genauso gewollt ist in dem Sinn, weil man versucht am Anfang eine Menschenmasse quasi auf Distanz zu halten, die dann erst durch den ganzen Vorgang von dem Asylvorgehen und den Verträgen, was alles geprüft werden muss, quasi erst Eingang in die Gesellschaft erhalten können. Und man ihnen einerseits eben eine Nummer oder einen Namen oder einen Fingerabdruck oder was auch immer geben kann, um zu wissen, die Person ist da und es ist eine Person, aber sie andererseits eben nicht von Anfang an komplett inkludiert zu haben.
Ich glaube, dass die Argumentation zwar irgendwie einleuchtend ist, aber auch einen sehr einfachen Denkfehler hat, wenn ich das sagen darf. Ich denke jetzt an die Diskussion im 19. Jahrhundert um Staatsbürgerschaft. Also wenn man um die Staatsbürgerschaft gekämpft hat und sie nicht hatte, ging es darum, einen gewissen Katalog an Rechte zu erlangen. In diesem Katalog war man erst eingeschrieben, wenn man auch in einer Datenbank im Grunde erfasst wurde. Es geht aber bei den Fingerprints nicht darum, sich einzuschreiben in diese Datenbank mit den Fingerprints, um Rechte zu erlangen, sondern es geht eigentlich darum, dass diese Datenbank dafür da ist, auszuscheiden, einzuteilen, zu kategorisieren und an sich noch lange nicht mit Rechten verbunden ist. Also es folgt ja dann erst das Verfahren und irgendwann vielleicht in der Staatsbürgerschaft. Also ich denke, dass es hier, also hier genau das Gegenteil der Fall ist und wir eigentlich über eine andere Klassifizierung.
Darf ich da mal dazwischen, ich mache mal ein paar Bemerkungen, weil sonst verliere ich es aus dem Auge. Sie kommen dann nachher weiter. Also die, als Sie das gesagt haben mit dem Vernetzungsgrad der Flüchtlinge, habe ich eigentlich an was anderes gedacht. Ich habe eine dritte Deutung dafür gehabt. Zu Ihrer Deutung würde ich sagen, das ist wirklich eine komplett minimalistische Vernetzung, die vor allem keine Vernetzung zwischen den Flüchtlingen selber ist, weil das ja ein erstmals Erscheinen eines Individuums mit Fingerabdruck in einer Datenbank ist, die komplett gesteuert ist extern, nicht? Und darum keine positiven Auswirkungen auf die an dieser Stelle minimal Vernetzten hat. Meine Deutung war eine andere, und da komme ich dann nach der Diskussion, möchte ich dann da nochmal zurückkommen. Es ist ja tatsächlich so, dass man sagen könnte, es hat früher diese Vernetzung nicht gegeben, auch nicht bei den Flüchtlingen, und zwar ganz einfach deswegen nicht, weil sie nicht auf Facebook waren. Die Leute in der Situation werden tatsächlich, und da haben Sie recht, in einer Art und Weise vernetzt untereinander als eine Form von Community, die sie nicht teils nur gehabt haben, die es ihnen jetzt möglich macht, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam als ein soziales Phänomen aufzutreten. Und das ist aber sozusagen eine Gegenvernetzung, nicht? Das ist genau nicht die Vernetzung in einem Staat, sondern das ist eine transstatistische Vernetzung. Das wollte ich dazu sagen. Zu dem, was Sie gesagt haben, wollte ich Folgendes anmerken. Ich selber habe mit ein bisschen Polemik im Sinn der Zuspitzung der Situation gesagt und darauf hingewiesen, dass es diesen Artikel gibt, der darauf hinweist auf die Flüchtlinge in der Votivkirche, und die sagen, löscht unsere Fingerabdrücke aus der Datenbank, wir wollen frei sein. Ich habe dazu auch gesagt, das ist eine Woche, das ist im gewissen Sinne eine Wildwest-Strategie, kommen wir noch mehr dazu. Aber ich habe das zwar gesagt, aber will es hier noch einmal extra wiederholen, das ist eine hypothetische, eine konditionale Forderung, so wie das drin steht. Ich habe es im vierten Teil dann noch einmal wörtlich ins Wiki gestellt. Das ist konditional, nämlich, wenn ihr uns das nicht zugesteht, was die Leute hier auch haben. Also der Endzustand, nämlich Arbeitsmöglichkeit, soziale Leistungen, Integration, wenn ihr das nicht in der Lage seid, uns zu geben, dann löscht uns aus der Datenbank. Das ist sozusagen die Geschichte. Und der Konflikt geht sozusagen darum, wie lange darf das brauchen. Ja? Und das ist wahrscheinlich eine der zentralen, wie lange kann das brauchen, dass aus dem Minimum von Erfassbarkeit eine Form von weiterreichender statistischer, logistischer, sozialpolitischer Integration wird. Und dazu will ich auch noch die andere Sache sagen, dass da natürlich gehörige Zweifel angebracht sind, dass das leicht und schnell geht. Und zwar ein wirklicher Punkt, wo sofort die Alarmglocken läuten und auch also nicht nur bei einem selber, sondern auch in der öffentlichen Diskussion. Das ist die Möglichkeit, ab Juli 2015, also ab Juli diesen Jahres, auf das Eurodac zuzugreifen von Seiten der Polizei. Von Seiten der jeweiligen nationalen Polizei, das ist zugelassen worden, mit einer ganzen Reihe von einschränkenden Bedingungen. Muss man auch dazu sagen, ich berichte Ihnen ganz einfach, was die Regel ist. Die einschränkenden Bedingungen sind, es darf sich nicht um eine National Security handeln, es geht also nicht um Sicherheitsfragen des einzelnen Staates, sondern es geht um Terrorismus und übernationale Verbrechensbekämpfung. Das heißt, Europol darf das allenfalls. Und zweitens auch lokale, also nationale Polizeistellen, wenn sie nachweisen, dass sie sonst schon alle Mittel ausgeschöpft haben. Also gibt es gewisse gar nicht geringe Einschränkungen und Kautelen dafür, dass nämlich festgestellt wird, kurz gesagt, wird dann festgestellt, dass jemand, der Asyl angesucht hat im Zusammenhang mit irgendeiner Straftat, Asyl angesucht hat oder aber aufgegriffen worden ist als jemand, der über die Schengen-Grenzen unerlaubt reingekommen ist, wegen einer Straftat gesucht wird. Und das ist das sozusagen das negative Zeichen, das, was an dieser Stelle Aufmerksamkeit verlangt, ist, darauf hinzuweisen, dass da ein impliziter Verdacht drinnen hängt. Der implizite Verdacht, dass Asylbewerber besonders straffällig sind. Besonders leicht straffällig sind, dass man dort suchen muss, wenn man jemanden sucht, der ein unaufgeklärtes Verbrechen gemacht hat oder eine Form von terroristischer Aktivität vorhat. Also eine Personengruppe, eine spezielle Personengruppe, ich bin gleich fertig, eine bestimmte Personengruppe herausholt für eine Form von digitaler Überwachung, die andere Personengruppen nicht haben und von denen, wo man auch sagen kann, statistisch ist es keineswegs nachgewiesen, eigentlich sogar unwahrscheinlich, dass diese Personengruppe da besonders interessant wäre, ad hoc.
Aber wieso kann man da jetzt, also ich meine, die normalen Bürger von einem Staat sind ja auch registriert, sogar mit...
Nicht mit Fingerabdruck. Nicht in einer Datenbank. Nicht in einer von allen anderen Schengen-Staaten abfragbaren Datenbank.
Achso, das soll dann über die Grenzen...
Das geht, das ist für ganz Europa, also für den Schengen-Raum, das ist für den ganzen Schengen-Raum. Ja, und die Geschichte mit der Staatsbürgerschaft ist ein bisschen damit auch, glaube ich, erfasst. Ja? Die Integration, also erster Punkt, Foucault und in der Folge eine massive Bank von Sozialwissenschaftlern haben sehr genau studiert, wie die Statistik zustande gekommen ist, seit dem Necker, also den Physiokraten, französischen Physiokraten, darauf geachtet worden ist, dass man zu Steuerzwecken, zu Wirtschaftsplanungszwecken diese Form von Erfassung der jeweiligen Staatsbürgerinnen vornimmt und dass das immer verbunden gewesen ist, auch mit bestimmten Leistungen, klarerweise. Also die Leute, die erfasst worden sind, haben oft auch rebelliert, auch damals, und sind aber andererseits sozusagen auch in einem Kontext gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich weiß, dass es euch gibt und dass ihr Steuer gezahlt habt, dann habt ihr auch Anrecht auf diese Dinge, nicht? Und das ist an dieser Stelle zunächst einmal nicht vorhanden. Da gebe ich Ihnen ganz recht. Habe ich sonst noch was? Habe ich was vergessen? Nein. Okay, gut. Jetzt da hinten zuerst einmal. Es war zuerst die vorletzte Reihe. Vorletzte Reihe, dann die hinterste Reihe. Okay.
Das bloß, weil man jetzt den Fingerabdruck oder irgendwie registriert, muss das ja nichts heißen. Muss dann nichts heißen, was er in der selbst wenn man jetzt von Flüchtlingen alles, was man auch von Staatsbürgern hat, registrieren würde, müsste das ja nicht heißen, dass das gleiche Recht ist, oder dass sie irgendwie vernetzt werden in der Gesellschaft, weil bloß weil der Staat die Daten hat, steigert das eine Vernetztheit mit der Gesellschaft, das gibt meine Integration hilft das ja nicht, wenn nicht Bemühungen sind, das so zu nutzen.
Ja. Ja, natürlich.
Also prinzipiell hat das erstmal nichts damit
natürlich
zu tun, und das ist anscheinend auch hier nicht die Absicht.
Nein. Es ist aber so, dass, da greife ich vorweg einer Überlegung, die unter Ausgrenzung dann nochmal genannt wird. Die Tatsache, dass wir die Sache so diskutieren, wie wir sie jetzt diskutieren, mit Vernetzung, Sozialleistung und so fort, die hängt daran, dass der Stand der Technik vor 15 Jahren oder so und die gegebenen Ängste von dem, was kommt, schon mal auf jeden Fall dazu geführt haben, dass man diese Datenbank einrichtet. Nicht? Dass man sich weniger Gedanken darüber gemacht hat, wie das weitergeht, wenn Leute wirklich da sind. Vor allem natürlich auch in diesen Zahlen. Das ist eine Sache, die an der Stelle sehr schlaglichtartig deutlich wird. Die beiden Kollegen hinten noch. Also das habe ich ein bisschen vergessen und unterschlagen. Sie hatten so einen ähnlichen Punkt gehabt, nicht? Das überzeugt mich nicht so ganz. Ich kann jetzt irgendwie nicht Noten oder Graduierungen vergeben. Es ist so, dass das negative Effekte hat, wie zum Beispiel, sie werden als Verdächtige behandelt. Es ist aber zweitens so, wie soll man an die Sache herankommen, wenn man nicht weiß, wer sie sind? Wie soll man, und dazu braucht man, also die Sache, die man jetzt täglich hört, Deutschland ist verärgert gegen Österreich, weil Österreich statt 3.000, 4.500 Flüchtlinge dorthin geschickt hat. Ja? Wie soll das Österreich wissen, wenn plötzlich eine sozusagen nicht vorhergesehene Menge von Flüchtlingen in Österreich auftaucht? Das heißt, es wird an dieser Stelle, ist für meine Einschätzung, relativ klar, dass die Gewalt dieses sozialen Phänomens, das gar noch nicht abzuschätzen ist, zu einer, das bringt sozusagen zur ständigen diplomatischen Verstimmung zwischen den jeweiligen Staaten führt, ohne dass die was machen können dagegen. Und das sind zum Beispiel eindeutig negative Entscheidungen, Vorentscheidungen auch, für das ganze Phänomen, die man sich ersparen würde, wenn man ein besser eingespieltes, besser durchdachtes System der Erfassung dieser Personen hat. Sie waren... Bisschen lauter.
Das ist ein Problem der mangelnden Erfassung ist ein Selbstgenerierendes. Es ist kein Problem, die Menschen hier Fragen zu stellen, nämlich Name, Geburtstag und Herkunft, und wollen sie einen Asylantrag in Österreich stellen oder nicht. Mein Problem ist das mit der Erfassung der biometrischen Daten. Natürlich, der Staat oder die staatlichen Behörden haben ein gutes Interesse daran, die Menschen, die sich auf dem Staatsgebiet aufhalten, zu erfassen, zu registrieren und zu wissen, wer da ist und wer dann am aber die Erfassung biometrischer Daten impliziert einen Generalverdacht. Ja. Das heißt, die Stellung eines Asylantrages in Österreich wird mehr oder weniger gleichgestellt mit einer Straftat. Genau, das ist das Problem.
Das ist das, was ich...
Nichts anderes wollte ich sagen. Ich wollte den ganzen unterstellen, dass die regulativen Maßnahmen nicht notwendig wären, sondern dass sie der Ausformung des Asylantrags auch immer akzeptiert, so auf diese Art und Weise auf jeden Fall eher hetzerisch funktionieren.
Ja. Also das wollte ich aber eigentlich auch sagen, wie ich gesagt habe, die Alarmglocken klingen, diese negative Implikation, dass eine Gruppe von Leuten sozusagen als als erste Kandidaten für die Abfrage, wo Terrorismus zu suchen ist zum Beispiel, signalisiert werden. Da stimme ich einfach zu.
Ja.
Ja, ich wollte auch genau auf diesen Punkt hin. Also der Zugriff der Polizei ist meiner Ansicht nach eine fragwürdige Erweiterung. Während die ursprüngliche Speicherung der Fingerabdrücke ist meiner Ansicht nach schon sachlich gerechtfertigt, weil wir haben ja innerhalb der EU die Bewegungsfreiheit oder die unbeschränkte Aufenthaltsfreiheit und so weiter. Und jetzt kommen eben Menschen herein, die Asylwerber, die diese Aufenthaltsfreiheit noch nicht erworben haben. Und deshalb werden sie erfasst, damit man, wenn sie in irgendeinem Land auftauchen, feststellen kann, welches Land für ihr Asylverfahren zuständig ist. Das ist noch keine Verdächtigung oder Zuschreibung von irgendwelchen Kriterien oder was immer. Es geht nur um die Einhaltung dieses Rechtes. Dagegen der Zugriff der Polizei ist natürlich genau das, was hier einen Schritt zu weit geht.
Ich bin ganz einverstanden.
Aber man muss doch sagen, dass das von Anbeginn eine repressive Funktion hatte, denn es ging ja darum, nicht einfach ein neutrales Feld der Verwaltung aufzumachen durch diese Datenbank und nur diese Fingerabdrücke aufzunehmen, um beispielsweise wie in einer Situation jetzt, wo große Massen an Flüchtlinge durch Europa ziehen, dann ein Steuerungsinstrument zu haben, sondern es ging eben darum, Dublin durchzusetzen und die jeweiligen Asylwerber, die in einem Land, zum Beispiel in Ungarn oder in Italien, das erste Mal registriert werden, im zweiten Fall aus Wien beispielsweise oder aus Berlin oder aus Schweden abschieben zu können. Also es ging tatsächlich doch auch darum, eine Abschiebung möglich zu machen. Und das ist ja an sich schon jetzt kein neutrales Diktum. Gut, man könnte jetzt sagen, jetzt in dieser Ausnahmesituation hat es sich so ergeben, dass diese Fingerprints einen guten Effekt haben könnten, weil man dann schon zwei Wochen vorher den bayerischen Behörden sagen kann, 4000 Flüchtlinge werden jetzt die Grenze überschreiten. Aber im Grunde muss man sich ja auch fragen, was passiert, wenn diese Massen an Flüchtlingen wieder abnehmen, fällt dann das System wieder zurück in seine alte Logik, nämlich Abschiebungen nach Dublin zu
gehen. Also Abschiebungen ist an dieser Stelle ein problematischer Begriff. Er kann zweifach verstanden werden, kann entweder verstanden werden als aus dem Schengen-Raum abschieben oder im Schengen-Raum in einen anderen Staat abschieben. Ja? Und an der Stelle, ich rede jetzt mal nicht von den Abschiebungen extern, an der Stelle ist es so, dass, weil Sie begonnen haben mit der ursprünglichen Absicht von Eurodac, dass man naiverweise komplett wirklichkeitsfremd und machtdominiert von Deutschland, wenn man die Akten ansieht, sich vorgestellt hat, dass man die Asylanträge für den Schengen-Raum sozusagen alle bearbeiten kann in Italien und Griechenland. Ja? Das ist vollkommen wirklichkeitsfremd gewesen. Da liegt wirklich der Hund begraben in einer wirklichkeitsfremden Sicht der Dinge, die sich überhaupt nicht damit beschäftigt, dass das nicht gehen kann, vor allem auch weil es damals sozusagen diese Massen natürlich noch nicht gegeben hat. Die Idee, da bin ich vielleicht nicht ganz auf Ihrer Seite, die Idee, dass jemand, der Asyl braucht, sich nicht aussucht, dass er das im bequemsten Land der Welt kriegen kann und dass es also ein notgedrungenes Gefälle gibt, ja, von Staaten, die wünschenswert als Asylgeberstaaten sind. Ja? Diese Idee muss man schon ernst nehmen. Und das, was jetzt in der Diskussion ist, nämlich dass man sagt, es gibt einen Verteilungsschlüssel auf die ganze EU, weil nämlich, das muss man ja schon dazu sagen, die Idee, die Menschenrechtsidee des Rechts auf Asyl besteht darin, dass die Person nicht an Leib und Leben bedroht wird und eine sichere Existenz führen kann. Es ist nicht die Rede davon, wie komfortabel diese Existenz ist. Es ist gleichzeitig ein Faktum, dass die Existenz in der europäischen Schengen-Zone sehr, sehr unterschiedlich komfortabel ist. Nicht? Damit haben wir ein Zusatzproblem, Und wenn man von Abschiebung redet, würde ich sozusagen gerne unterscheiden wollen dazwischen, dass es auf der einen Seite Abschiebungen gibt, wenn Personen, die nach Deutschland kommen, sagen wir nach in die Tschechei abgeschoben werden, in die Tschechische Republik abgeschoben werden, und dass das was anderes ist, als wenn ihr Asylantrag nicht genehmigt worden ist, sie aus dem Schengen-Raum abgeschoben werden. Also diese Raffinessen hat man 2002 schlicht und einfach nicht im Auge gehabt, 2003, wie das eingeführt worden ist. Aber Sie waren...
Ja, so ein Gedanke, der mir aufzeigt, dass es auch eigentlich ganz egal, welches Land den jetzt Asyl bewilligt, weil innerhalb des Schengen-Raums ist eh freie Bewegung, dann kann man einfach nach Deutschland ziehen. Da kriegt er halt in Italien und Ungarn den Asylantrag bewilligt, aber er sollte hier trotzdem kein Pocket zu bleiben und darf dann sogar ganz legal nach Deutschland ziehen und kann doch gehen.
Das ist ein Faktum, ja. Das sagen die tschechischen Politiker ja auch, nicht?
Unterstützung, ne?
Ja,
Arbeitsbewilligung.
Ja, das ist natürlich richtig, ja. Er kann in Deutschland nur untertauchen dann.
Ja.
Ja.
Nochmal zu der Sache mit der Polizei, das jetzt in Anführungsstrichen einzige Problem ist, aber dass alle Schengen-Länder quasi auf die Datenbank zugreifen können, oder? Weil ich meine, irgendeine Art und Weise, Menschen zu überprüfen, muss es ja geben, und sofern es nicht wie bei normalen Staatsbürgern der Fall ist mit Namen, Geburtstags- und Wohnort, wenn die so nicht registriert sind.
Naja, ich glaube, das Problem, das Sie nennen, das ist ein sehr scharfes Problem, nicht? Wir haben die alte Ordnung. In der alten Ordnung ist es so, dass die jeweilige nationale Polizei in etwa die Daten hat. Das Passamt hat das. Und die verschiedenen nationalen Polizeistellen können, wenn sie gut bei Laune sind oder so, im Einzelfall etwas miteinander austauschen, aber auf keinen Fall tun die ihre Daten zusammen. Nicht? Es gibt es auch nicht eine solche allgemeine Schengen-Raum-Datenbank aller Schengen-Bürgerinnen und Bürger. Was es aber gibt, und damit entsteht das ganze Problem, was es aber gibt, ist, für Leute, die von außen im Schengen-Raum reinkommen, gibt es diese gemeinsame Datenbank, und die Begehrlichkeit der Polizei ist natürlich hoch, eine so praktische Gesamtdatenbank für alle die zu haben, die sie im Schengen-Raum sonst nicht erfassen können. Jetzt gibt es diese Safeguards sozusagen, wann die nur zugreifen dürfen, und dann noch dazu, muss man ja auch dazu sagen, es darf zwar die Polizei zugreifen aus dem ganzen Schengen-Raum, aber die Auskunft darüber, wer das ist, kriegen sie erst wieder bei der nationalen Polizei, die den Datensatz reingeschickt hat. Also es ist nicht so, dass die direkt auf die Personen zugreifen könnten. Nicht? Sie können nur feststellen, dass hier eine Person da ist. Ne?
Aber der soll uns den Finger drücken. Also, wahrscheinlich, wenn ich nur denke, glaube ich, das kommt jetzt eigentlich besser vor, wenn das so ist, wenn die Polizei mal schauen kann, aber überhaupt diese Person damit vorkommt, und dann, es ist ja nichts, was irgendwie öffentlich abgefragt wird, sondern die Polizei findet quasi raus, der Finger hat, also es ist gar kein Flüchtling, dann hat sich der Fall, dann kann man schon mal aufhören, bei denen zu suchen, das ist, soll doch eigentlich eher zum Gegenteil führen, dass das, also klar, von dem öffentlichen Standpunkt aus ist das ein Hetzer, aber in dem Fall, das soll eigentlich eher wird das Gegenteil bewirken, dass nämlich das schon mal.
Ja, kann man, genau, dass diese da, was ein weiterer Punkt ist, nicht, der auch in der Diskussion kommt, den ich noch nicht so richtig erwähnt habe, nämlich wer hat Zugriff zu den Daten und wie werden die veröffentlicht? Wie viele negative Abfragen gibt es? Das würde man doch gerne wissen. Ja? Wenn es tausende Abfragen nach Eurodac gibt, ja, und von den tausend Abfragen ist ein gehöriger Prozentsatz größer negativ als in der Normalbevölkerung der jeweiligen Staaten, dann möchten wir es eigentlich auch wissen. Ja? Also ist der Anteil von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern an problematischen sozusagen Kriminalfällen, ja, wenn der niedriger ist, das möchte man eigentlich auch wissen. Das könnte man, hätte man was in der Hand, um das genau zu beweisen. Ja, ich muss übrigens zu dem Negativ aus der hinteren Reihe, ist mir jetzt noch eine Bemerkung gekommen. Es ist tatsächlich so, ich habe dem zugestimmt, dass es eine negative, eine negative Assoziation ist. Woher kommt sie aber? Sie geht Hand in Hand damit, dass die Leute, die über die Schengen-Grenze kommen, ja auch wissen, dass sie als Externe an dieser Stelle erfasst werden. So ist es nicht, dass ihnen das, es ist nicht nur so, dass sie das nicht wissen, sondern es gibt Zettel, ich habe in der Literaturdatenbank habe ich einen Zettel in Irland, aus Irland, das wird es wahrscheinlich anderswo auch geben, die kriegen einfach einen Zettel in die Hand gedrückt. Auf diesem Zettel steht drinnen, was mit den Daten, mit den Fingerabdrucksdaten passiert, an wen sie sich richten müssen, wenn sie sich beschweren wollen, das und zu welchem Zweck das verwendet wird. Ja? Das kriegen sie eingehändigt. Das ist an der Stelle eine Grenzeintrittsbedingung. Also das wird Ihnen nicht ohne Information untergejubelt. Ne? Und das de facto ist es klar, ganz wenige sozusagen intervenieren an dieser Stelle, tun etwas entsprechend. Aber ja, Punkt.
Ja, ein Aspekt, der jetzt noch nicht diskutiert worden ist, ist das Asylum-Shopping. Und das ist natürlich auch repressiv in irgendeiner Weise, wenn einer in Ungarn eingereiht ist und ist abgelehnt worden als Asylant, dann hat er natürlich auch ein großes Pech. Aber, und da muss man sicher irgendwie Berufungsverfahren haben. Ich nehme an, dass das ein Hinterfall ist. Aber man kann auch nicht wollen, dass die Leute, deren Asylantrag abgelehnt wurde, dann in 26 EU-Ländern neuerlich immer wieder Asylanträge stellen und immer wieder neue Verfahren. Wenn der keinen Grund hat, dann kann man ihm höchstens zubilligen, dass es ein oder zwei oder dann maximal dreimal macht, aber dass es 26 Mal macht, das muss man verhindern. Und das ist auch eine der Zielsetzungen dieser Datenbank.
Gut, ich glaube, machen wir da mal einen Strich drunter. Ich will Ihnen noch, Sie können das dann hier im Einzelnen noch lesen, aber einen Zwischenruf möchte ich noch sozusagen vortragen, der mir in dieser Diskussion gekommen ist, den ich eigentlich der Diskussion verdanke da in dem Wiki und der eine Beobachtung, eine Bemerkung ist, sagen wir mal, prinzipiell gesellschaftspolitischer Art, die mir zumindest etwas hilft, um mit dem Problem umzugehen. Ich lese Ihnen das mal vor. Die entwickelten Staaten haben technische Instrumentarien geschaffen, durch die es möglich wird, ihre immer wieder verkündeten Ideale der Menschlichkeit auch seitens der Entwicklungsstaaten einzuklagen. Das sollte ich besser formulieren. Was ich meine ist, die entwickelten Staaten haben die Technik erzeugt. Google, Facebook, Smartphones, alles das. Und durch die wird es jetzt möglich, und an der Stelle wird es sozusagen sehr eigenartig resonieren, eine eigenartige Resonanz stellt sich da heraus, durch die wird es jetzt möglich, dass die Menschlichkeit, die eben diese entwickelten Staaten immer für sich in Anspruch nehmen und sagen, das ist global und das haben alle und es gibt Menschenrechte und so, und das bleibt folgenlos. Die längste Zeit ist das folgenlos geblieben. Aber die Ironie der Entwicklung ist die, dass die Technik, die von den entwickelten Staaten erfolgreich entwickelt worden ist, nun den nicht entwickelten Ländern und den Staatsbürgerinnen der nicht entwickelten Länder die Möglichkeit gibt, die Menschlichkeit, die die entwickelten Länder auf ihre Fahne geschrieben haben, nun wirklich mal einzuklagen, wo es weh tut. Das ist doch wirklich ziemlich interessant. Die USA und Europa können nicht mehr ohne bedeutende innere Probleme im Ausland Kriege vom Zaun brechen. Die zweckrationale und die humanitäre Version ihrer Vernunft kollidieren derzeit auf ihrem eigenen Territorium. Das heißt, Also das Zweckrational und Humanitär, ethisch, bezieht sich auf Ideen, die Habermas immer wieder verkündet und überlegt hat, dass Vernunft eine technisch-rationale Zweckrationalitätsseite hat. Man setzt die Vernunft ein, damit man was besser organisieren und auch unterdrücken kann. Oder auch nicht nur unterdrücken, sondern einfach machen. Also die Vernunft als Instrument der Macher und der Macherinnen und auf der anderen Seite die Vernunft als etwas, was etwas allgemein Menschliches ist, mit Verpflichtungen, mit Ethik zu tun hat, was uns nicht gestattet, Ungleichheiten, Diskriminierungen anzuerkennen, gegen Sklaverei, gegen, also für die Gleichberechtigung von unterschiedlichen Geschlechtsrollen und solche Dinge. Und die Ironie, auf die wir da jetzt nun wirklich gestoßen werden, ist, dass die USA und Europa als die zwei wichtigen Schauplätze, die es an der Stelle gibt, nicht, eine Technikentwicklung in die Wege geleitet haben, die es noch vor 20 Jahren nicht gegeben hat, bis dass sie gar nicht vorstellbar ist, und zwar für die ganze Welt. Facebook brüstet sich, eine der größten Staaten der Welt zu sein. Wenn Facebook ein Staat wäre, gibt es die berühmte Aussage von Zuckerberg, dann wäre es wahrscheinlich der größte Staat der Welt, oder so wie China, wird es ungefähr auf derselben Ebene wie China mitspielen. Also Facebook ist ein Staat, großartig, die Daten kriegen wir alle. Wir cachen durch die Daten das ein, und diese Form von Entwicklung trifft nun in dem Fall auf ein Europa, das nicht nur diese technischen Mittel hat, sondern auch Ideen darüber, wie man mit Menschen umgehen soll, und zwar menschenwürdig. Das Problem haben sie an der Stelle, nicht? Und Europa hat es sich selber zuzuschreiben, quasi. Also wenn jetzt von mir unter diesem Aspekt jemand eine Auskunft will oder ein bisschen eine Meinung, einen Leitartikel haben wollte, dann würde ich sagen, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, unsere bestehende technisch-ökonomische Macht einsetzen, um mit dem zu Rande zu kommen, was wir selber ausgelöst haben, möglich gemacht haben, mit denselben Mitteln, die uns zu dieser technischen Macht verholfen haben, und nicht, das ist die Implikation dabei, ne, und nicht die Sache immer so darzustellen, dass da die Bloßphysiken von außen, die kein Recht haben, die nicht wissen, woher, wo wir nicht wissen, woher sie kommen, bei uns plötzlich alle rein wollen. Wir wissen, wir können es sehr genau nachvollziehen, warum das so ist.
Also ich wollte noch sagen, wenn es von der allgemeinen Ebene geht, ist etwas, das Ketzer das anmerken. Wenn es nicht gesagt wird, dass quasi durch diese Ermöglichung von Smartphones, Netz und so weiter, also dieses Versprechen der westlichen Welt auf gleiche Gleichberechtigung eins zu eins möglich gemacht hat für die Leute, also die Flüchtlinge und Refugees einzufordern, muss man sich aber auch ins Gedächtnis rufen, dass eigentlich diese Wanderungsbewegung nach Europa, die jetzt stattfindet, massenhaft und die weit über die Form von Asyl und Flucht hinausgeht und eine demografische, ökonomische Probleme hat. Wir Menschen, wir uns die Menschheit, das betrachtet und noch die Ungleichheit, im Endeffekt in keinster Weise diese Struktur, ja, und die Ungleichheit in der Welt, die global irgendwie in Frage stellt oder auch nur irgendwie gefährdet. Denn wenn das jetzt funktioniert, worauf wir noch hoffen, Merkel sagt, wir schaffen das, nämlich die komplette Integration dieses Humankapitals in die Gesellschaft, und wie wir auch wissen, das ist ja auch für die Industrie, muss ja praktisch einen ständigen Zustrom an den Arbeitsplätzen haben, um die Löhne anzupassen. Angenommen, diese Integration funktioniert, und diese Leute wollen ja, kommen ja in den Westen, um Status zu haben. Die wollen keine Revolution starten, die wollen also diesen Reichtum nehmen und die anderen Länder holen und ihnen entwickeln und denken, sie wollen daran teilhaben, sie können verdienen, ja, sie wollen zu der Chance haben, dann werden sie genauso wie wir zu Europäern bleiben in diesem Zentrum eines Empires und die anderen Länder bleiben an. Wenn es nicht funktioniert, wenn es zu diesen Szenarien kommt, die viele befürchten, wenn es zu Bürgerkrieg, Chaos und so weiter, ist diesen anderen Ländern unten auch nicht geholfen. Das heißt, im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Art und Weise, die jetzt, sagen wir mal, nationale Freiheitskämpfe in diesen Ländern, und es gibt, wenn man die Kurden anschaut oder andere Beispiele, die diese Entwicklung für sich in den eigenen Ländern einfordern, ja, gerade hintertreibt und untergräbt, ja, wenn das die Möglichkeit ist, teilzuhaben, in dieser vernetzten Welt in das Zentrum hineinzuströmen. Also ich verstehe, wenn man das ist verständlich, man muss sagen, so zu glauben jetzt, und das ist auch ein Problem grundsätzlich der linken Lobora-Ideologie, ja, zu glauben, dass das hier jetzt irgendwas verändert in dieser Welt, ist völlig falsch. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das irgendwie zu einer globalen Gleichberechtigung oder einem Teilhabe führt.
Wir ziehen die Grenzlinie dann in der Türkei. Das ist noch das Harmloseste, was passiert. Hoffentlich passiert das, weil was anderes.
Die Chance verbessern wollen, ja. Nach Europa kommen global, das ist sowieso unmöglich. Das sehe ich uns klar, dass wir nicht alle 7 Milliarden Menschen auf der Erde, die gerne in Europa leben würden, dass man besseren Staatsgut nach Europa holen kann und damit die Welt der Armut gelöst hat, ist auch sowieso logisch. Aber die meisten Leute, die jetzt zu Wort melden über die Refugee Crisis, denken offenbar so und glauben, dass jetzt einfach jeder Mensch irgendwie aus irgendeinem Grund nach Europa muss. Ja? Und jeder Mensch, der das nicht will und kritisiert, automatisch ein Fremdenfeind oder Rassist oder Menschenfeind ist, weil wenn ihr Recht abstreitet oder ein bisschen weiter darüber nachdenkt, ist natürlich eigentlich meiner Meinung nach eine Bestätigung von globalen Ungleichheiten.
Ich kann das gut verstehen. Die eine Möglichkeit, also Sie haben gesagt, dass das, dass die Grenze, die Grenze ist nicht vermeidbar. Die Frage ist, wo man sie sozusagen sinnvollerweise zieht. Ich will eigentlich das so stehen lassen, was Sie gesagt haben. Die eine Bemerkung will ich dazu machen. Ich habe noch viel andere Befürchtung. Nicht einfach, dass sich das nicht ausgeht, sondern andererseits, dass das in den Schengen-Staaten eine Reaktion auslöst, die genau mit denselben technischen Möglichkeiten, über die wir im Übermaß verfügen, die Grenzen jetzt zumachen. Ja? Es ist leider leicht vorzustellen, wie das geht, dass es nicht einfach so ist, dass die jetzt aufgrund unserer Technik die Möglichkeit haben, reinzukommen, sondern dass wir im nächsten Schritt natürlich aufgrund unserer Technik auch die Möglichkeit haben, die rauszulassen. Ja? Und die letzten Dinge werden schlimmer sein als die ersten.
Ich habe eher das Gefühl, also neulich wurde ja auch hier an der Uni diese Dokumentation über Lampedusa gezeigt, wo einige Flüchtlinge auch zu Wort kamen, und ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass viele auch wollen oder erwarten, dass Europa und die USA quasi durch ihre Macht oder so, ich meine, es ist schwierig, aber versuchen, den Frieden im eigenen Land zu unterstützen, sodass sie wieder zurück können. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die meisten Leute jetzt das Ziel haben, in Europa zu bleiben und quasi ein Riesen-Europa aufzubauen. Also ich meine, teilweise ja, aber das ist bestimmt nicht.
Also, ja.
Ja, ich meine, die Konsequenz daraus, dass jetzt in dem Fall das ist alles wahr, aber es bringt jedenfalls, das würde heißen, dass wir, und ich stimme da komplett zu, dass wir in die unterentwickelten Länder sehr viel mehr Entwicklungshilfe geben müssen. Dass sich diese Länder entwickeln könnten und es eine Gleichheit gibt, aber das stellt ja keiner vor. Das kommt nicht vor, es geht halt nur um die Flüchtlinge. Also dagegen die Gründe zu lösen, warum die Leute fliehen, oder auch irgendwo Kriege zu beenden, will ja keiner. Oder wir haben seit Jahren kürzen das Geld für Entwicklungspolitik, und ich hätte noch nie gehört, dass jemand öffentliches außer dann 10 und Tina, leider sogar nur die Rechten, dass sie immer dafür einsetzt, dass man hier die Entwicklungspolitik verstärkt.
Das ist jetzt dann ein neuer Diskussionsstrang, zu dem ich sagen möchte, dass der jetzige Nobelpreisträger, der es eben jetzt den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, von dem ich ein Interview gelesen, der sagt, das Schlechteste, was wir machen können, ist Entwicklungshilfe. Das Beste, was wir machen können, ist, die Leute reinlassen und ihr Geld schicken sie nach Hause. Denn denn wenn die Leute in Europa arbeiten, dann schicken sie es an ihre Familien und das geht quasi direkt in den jeweiligen Zusammenhang. Wenn die Entwicklungshilfe staatlich gefördert wird, dann versickert das zu einem großen Teil in der Korruption und Bürokratie der jeweiligen Staaten. Das heißt, wir haben in Afrika, da haben wir wieder jetzt dann dasselbe Problem, wir haben in Afrika ein Staatsmodell, ein Staatsnetz aufgebaut, das sich am Westen orientiert, das entsprechend anfällig, das einerseits Anspruchs nach der Entkolonialisierung ein entsprechendes Nationalbewusstsein aufbaut und an vielen Stellen sehr anspruchsvoll auftritt, aber nur eine kleine Schichte der jeweiligen Bevölkerung entsprechend abdeckt, nicht? Sodass sehr viel Geld einfach verloren geht, wenn man das von top-down macht. Natürlich.
Man hat es viel falsch gemacht, aber Entwicklungspolitik ist halt, wie man es macht. Da kann man sagen, das bringt generell nichts, bloß halt bis jetzt immer noch nicht schlecht.
Ich sehe es auch so, ja. Letzter Beitrag.
Ja, eine Frage noch zu Ihrem Satz unten. Ja. Hat sich das innere Problem, gehört das innere Probleme zu, also heißt das innere Probleme im Ausland oder
in,
heißt
das? Nein, in USA und Europa.
Okay.
Also unsere Probleme. Ja, okay. Nicht mehr ohne bedeutende innere Probleme im Ausland. Das Wort. Ich muss das muss ein bisschen schöner formulieren. Wir, nein, wenn wir im Ausland einen Krieg vom Zaum brechen, dann müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir innere Probleme bekommen. Ja. Aber ich werde es nochmal ein bisschen klarer formulieren. Worauf ich anspiele, ist der Irakkrieg, klarerweise. Ne?
Gut. Probleme etwas ungleich verteilt sind, weil die Probleme hat Europa, denke ich, hat Amerika geführt. Ne?
Darum habe ich USA und Europa.
Und wer liefert die Waffen?
Deutschland.
Ja, danke.
Gut, ich werde, die eine Sache habe ich überprüft und als kleine amüsante Nebenbemerkung kann ich Ihnen sozusagen jetzt sagen, dass dieses kleine Movie, das ich das letzte Mal vorgestellt habe, was jetzt hier der Firefox gerade mal wieder nicht kennt, das brauche ich jetzt nicht, das hat eine Frau Luisa Makovai, die hat von den drei Kategorien geredet, ich habe es nochmal angehört, sie verwechselt tatsächlich die Kategorien. Also wenn man freundlich ist, kann man sagen, sie nennt die drei Kategorien sind richtig, aber die drei Kategorien in der Abfolge, in der sie nennt, 1, 2, 3, sind nicht richtig, sondern sie nimmt die dritte an die zweite Stelle und die zweite an die erste. Und das ist die Beauftragte der Europäischen Volkspartei für ein Movie, das zur Propaganda von Eurodac sozusagen eingesetzt wird. Das muss man sich schon ein bisschen auch auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe Ihnen hier, weil das vielleicht doch noch sich lohnt, das Schritt für Schritt genau auszubuchstabieren, was nun mit diesen Eurodac-Daten passiert. Das, was hier unten beim Stephen Caran einerseits hier aufgeführt wird mit den verschiedenen Kategorien, und dann mit dem Abgleich der Kategorien habe ich Ihnen hier noch einmal in möglichst eindeutiger Form zusammengefasst, zwei Dinge haben wir noch Zeit vielleicht. Sie können sich das dann im Netz sowieso anschauen. Das, was interessant ist, ist hier, das geht bis 2012, also lange vor der Situation, die wir jetzt haben. Aber das ist sozusagen nicht uninteressant, nicht nur nicht uninteressant, sondern ziemlich entscheidend, sich das klar zu machen, was mit dem Eurodac-Daten so oberflächlich zumindest einmal passiert. Es gibt natürlich auch extra Statistiken, welche Länder da wie viel einspeisen und abfragen, aber das sind jetzt nur die Gesamtzahlen. Blau ist die Kategorie 1. Blau ist die Erfassung und Erfassung von Asylanträgen und die Nachfrage, ob ein bestimmter Satz von Fingerabdrücken schon in der Datenbank ist. Das ist also relativ hoch, hoch oben auf 286.000 Fällen im Jahre 2012. Was das Spektakuläre ist an der Stelle und was, worauf ich dann gleich zu sprechen kommen werde, das Spektakuläre ist die Kategorie 2. Die Kategorie 2, also die unberechtigt über die Schengen-Grenze kommenden Personen, die keinen Asylantrag gestellt haben, diese Personen, also die Datenabfrage diesbezüglich bewegen sich bei 39.000. Das ist in einem lächerlich geringen Verhältnis zu dem, was hier die Asylsuchenden sind. Jede Person, die dort gewesen ist, an der Stelle, und das ist jetzt wieder, also als die Krise begonnen hat, auch wiederum hat sich das wiederholt, sagt, es kann überhaupt nicht sein, tausende und tausende Leute kommen täglich nach Griechenland und Griechenland meldet nichts weiter. Und Italien meldet nichts weiter. Die sind ganz einfach nicht, also es gibt ein signifikantes Defizit von Registrierung von Personen, die nicht Asylantrag stellen und irgendwo im Land, im ersten Land an der Schengen-Grenze aufgefangen und registriert werden. Es muss viel, viel mehr geben und das ist ganz klar, dass es viel, viel mehr gibt und vor allem ist es so, dass, wo habe ich das jetzt? Ja, hier, das ist nochmal aus. Den habe ich jetzt, die eine Passage aus 29ff habe ich dazu getan, die war das letzte Mal nicht drinnen, weil das aus der Diskussion sich ergeben hat, dass das doch von allgemeinem Interesse ist. Es ist also als ein Mittel gegen das Asylum-Shopping einigermaßen akzeptabel. Eurodac's performance in regard to irregular border crossers, on the other hand, the category covered in the protocol is a near complete failure. Und das zeigt sozusagen, one is struck by the very small amount of Eurodac entries relating to irregular border crossings. The Commission had estimated to receive approximately 400,000 fingerprint templates of apprehended irregular border crossers. In actual fact, es waren 12.000 im Jahr. Und die kamen von Griechenland, Italien und Spanien. Und die interessante Frage, die sozusagen nicht lange eine Antwort suchen muss, ist die, warum ist das so? Wir haben das schon gesprochen, nicht? Das ist genau die direkte Folge der Dublin-Regelungen, dass nämlich Italien und Griechenland statt Leute, die nicht um Asyl ansuchen, registriert und an der Stelle eine Verpflichtung für sich schafft, also wenn sie registriert, dann können die auch sagen, also die sind illegal über die Grenze gekommen und müssen sozusagen angeblich, das ist ein EU-Recht, registriert werden, wenn die sagen, sie wollen ein Asyl beantragen, dann bleibt die Aufgabe bei den Grenzstaaten hängen, Hunderttausende von zusätzlichen Asylanträgen in den Grenzstaaten. Das geht nicht. Ja? Deswegen, weil man sie auch nicht abschiebt im Sinn von nach extern abschiebt, sind sie illegale, Einwanderer an dem Zeitpunkt, an dem man sie erwischt und als illegal rubrifiziert. Alle anderen werden einfach nicht registriert und wandern weiter nach Deutschland, Schweden, Österreich. Und wenn sie dort angekommen sind, können sie nicht mehr zurück überstellt werden in die nach Dublin vorgesehenen Erstländer und erzeugen an dieser Stelle einen Handlungsbedarf. Das war schon, das war sozusagen schon bis 2012 so. Das konnte man schon jahrelang wissen, dass das Problem ist. Und dieses Problem ist das Problem, das wir jetzt haben, dass sich also im Moment kaum bewältigbare verstärkt hat, weil also unter dem Stichwort durchwinden, nicht? Wo im Moment absolut keine Koordination mehr herrscht, um mit diesem Problem umzugehen. Das ist das Bild selber. Ja, das ist eigentlich. Das eine kann ich noch vielleicht sagen. Der Außer, wenn Sie sich das ein bisschen genauer anschauen, woraus ich das zitiere, das Ding gibt es am Netz, die Arbeit von ihm, die heißt Eurodac, a solution looking for a problem, der beschreibt das 2013 oder so noch einigermaßen locker und sagt, das muss man ein bisschen flusstechnisch, spieltheoretisch betrachten. Er schlägt vor, die Sache mit dem sogenannten Rambo-Szenario zu erklären. Das Rambo-Szenario, das Beispiel, das er bringt für das Rambo-Szenario, ist die Verschmutzung des Rheins. Der Rhein, der in den 70er, 80er Jahren so komplett verseucht war, dass überhaupt keine Fische mehr dort schwimmen konnten und vor allem natürlich am Ende, der von den sozusagen von den Staaten, also Staaten und Bundesstaaten am Rheinoberlauf noch unverschmutzt weitergeleitet worden ist, aber in der weiteren Folge haben sozusagen immer mehr Anrainer ihre Abwässer, chemischen Abfälle über den Rhein entsorgt. Und das Problem, das Rambo-Problem, besteht jetzt darin, dass man einen sauberen Rhein haben will, aber die Interessenslage ausgesprochen unterschiedlich ist. Die einen wollen Fische und ein sauberes Wasser und die anderen wollen ihre Abwässer loswerden. Und die Abwässer loswerden, können sozusagen im wörtlichen Sinn jetzt relativ leicht den Rhein versauen, wenn sie die entsprechenden gesetzlichen Regelungen haben. Und das einfache Interesse davon, dass dass es auch Leute gibt, die ein sauberes Wasser dort haben wollen, ist kein überwältigend starkes Argument dafür, dass die Leute zur Gewalt greifen und die Abwässer dort, also ihre Gesetzgebung nicht ändern, zum Beispiel. Was passiert in solchen, also das sind sozusagen soziale Zusammenhänge, in denen es eine Rambo-Funktion gibt, jemand, der sich mit Gewalt gegen die Interessen der anderen durchsetzt und erfahrungsmäßig, ich habe die entsprechenden Abhandlungen jetzt nicht gelesen oder so, ist es einfach so, das geht nur mit Sticks and Carrots, das geht nur mit Verhandlung. Der eine gibt was, der andere gibt was. Und was der Aus an der Stelle schon 2013 sagt, ist...
2006.
Ist das 2006? Okay. Aber wo? Entschuldigung, ja, richtig, ich habe das jetzt verwechselt. Ich habe das mit dem verwechselt. Ich habe das mit Jones verwechselt. Das ist der, übrigens, diese Grafik sind aus dem, das ist ziemlich instruktiv von Chris Jones genommen. Das ist, glaube ich, 2013. Das ist 2006. Also, was der sagt, ist, auch im Zusammenhang mit dem Schengen-Flüchtlingsproblem gibt es genau dieses Rambo-Verhalten. Er nennt es so, das ist das Rambo-Verhalten der der Grenzstaaten, die ganz einfach die Flüchtlinge nicht registrieren und nach Österreich, Deutschland, Schweden weiterschicken. Floriani-Prinzip kann man an der Stelle auch sagen. Nicht? Man kann es natürlich, wenn man es genauer ansieht, durchaus auch umdrehen und kann sagen, die Rambo-Rolle spielt an dieser Stelle Deutschland, Niederlande, Österreich auch zu einem gewissen Teil, indem sie sich ausgedacht hat, eine Lösung, die Grenzstaaten verpflichtet, die ganze Arbeit zu machen. Man sieht an dieser Stelle deutlich, dass gesetzliche Regelungen zwischen Nationalstaaten ein sehr, sehr fragiles Instrument sind, die Situation, in der wir stehen, zu bewältigen. Danke sehr.